Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kultur heute. Im 12-seitigen Sondierungspapier, da stand die Kultur unter Punkt 8 und umfasste gerade mal 2,5 Zeilen. Wir wollen die Vielfalt und die Freiheit des Kulturlebens sichern. Wir setzen uns für eine starke Kulturszene und Kreativwirtschaft ein, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen wurden. Das war's dann auch schon. Im heute vorgelegten Koalitionsvertrag, da finden sich auf Seite 121 folgende Worte im Teil über Kultur- und Medienpolitik. Von Klassik bis Comic, von Plattdeutsch bis Plattenladen soll alles möglich sein. Wir wollen das ein bisschen vertiefen mit meiner Kollegin Nadine Lindner. Sie ist Korrespondentin im Berliner Hauptstadtstudio. Frau Lindner, was ist Ihnen denn auf diesen immerhin 6 Seiten über Kultur im Koalitionsvertrag ins Auge gesprungen?
Ja, es gibt da einige interessante Punkte auf diesen 6 der 177 Seiten, der der Koalitionsvertrag umfasst. Also die Kultur ist da jetzt nicht ganz so großzügig bemessen worden in diesem Werk. Aber ein Punkt ist tatsächlich interessant. Da geht es um die Kultur als Staatsziel. Konkret heißt es, wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel verankern und treten für Barrierefreiheit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. Ein etwas umfänglicher, aber doch interessanter Satz. Denn die Kultur als Staatsziel, das kommt. Das kann eigentlich nicht verwundern, denn alle drei Parteien, die beteiligt sind, SPD, Grüne und FDP, hatten das in ihren Wahlprogrammen verankert, wenn auch mit unterschiedlichen Begründungszusammenhängen. Die Grünen hatten sich da relativ dezidiert geäußert. Die erhoffen sich von dieser Verankerung der Kultur als Staatsziel dann auch, dass die Kultur ein selbstverständlicher Teil der Daseinsvorsorge wird. Und Kulturexperten, die erhoffen sich davon, dass Länder und Kommunen, die ja auch für Kulturförderung verantwortlich sind, dass sie dort eine Stärkung erfahren und halt nicht so stark wie bisher von den schrumpfenden Kulturetats dann auch belastet sind.
Das ist interessant. Das wird dann wahrscheinlich der Artikel 20a werden. Das heißt aber, im Umkehrschluss, Frau Nadine Lindner, dass ein Bundeskulturministerium, wie es von vielen, auch von den Verbänden gefordert wurde, erstmal nicht in Aussicht steht.
Nein, also das wird es sicherlich nicht geben. Das ist seit heute Nachmittag klar. Im Bundeskanzleramt wird es weiterhin eine Staatsministerin oder einen Staatsminister für Kultur und Medien geben, der dort arbeiten wird. Der Deutsche Kulturrat hat schon eine erste Reaktion veröffentlicht und da wird es als eine traurige Nachricht bezeichnet, dass es eben dieses Bundeskulturministerium absehbar nicht geben wird.
Lassen Sie uns auf die soziale Lage der Künstler und Künstlerinnen schauen, beziehungsweise wie die im Koalitionsvertrag reflektiert wird. Was wird dazu gesagt?
Ja, das ist interessant, weil es doch ein wichtiger und umfänglicher Teil hier im Koalitionsvertrag ist. Da wird unter anderem auf die soziale Lage eingegangen, insofern als dass der Gender Pay Gap, also das heißt die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, dass dem entgegengewirkt werden soll. Man möchte dann auch die Amtszeit in Juries zeitlich begrenzen und man möchte Mindesthonorierungen zum Beispiel in Förderrichtlinien des Bundes dann auch aufnehmen. Man möchte die Künstlersozialkasse finanziell stabilisieren. Eine wichtige Nachricht. Und man möchte auch stärker wissen, wie es um die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern eigentlich bestellt ist und möchte dort eine stärkere Berichterstattung, das heißt bessere Statistik, dann auch dort haben. Unter anderem, ich muss mich da wiederholen, aber die Grünen hatten darauf hingewiesen, dass es 1,2 Millionen Kreative und Kulturschaffende in Deutschland gibt, die 2019, das heißt vor Corona, 180 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Sie sagen, das ist mehr als die chemische Industrie oder auch Finanzindustrie. Das heißt, nicht nur ein kulturell, sondern auch ein finanziell wichtiger Beitrag.
Sie sagen es, Kreativwirtschaft sollte oft wieder stärker verankert werden und ausdrücklich ist vom Wort Green Culture die Rede. Also man merkt auch schon an dem rein wortstatistisch, dass da eine sehr starke grüne Handschrift drin ist. Verlieren Sie ein Wort über die Bundesstiftung Industrielles Welterbe, über Erinnerungskultur und koloniales Erbe. Das sind noch große Klöpse.
Ja, das ist natürlich so. Das ist auch was, was ausführlich beschrieben wird. Man möchte die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte vorantreiben. Konkret soll das heißen, dass man auf Digitalisierung und Provenienzforschung, auf die Zugänglichmachung der Daten setzt. Dialog mit Herkunftsgesellschaften wird angestrebt. Die ganze Debatte rund um das koloniale Erbe wird ja schon seit langem innerhalb der Kulturszene diskutiert und bei der Erinnerungskultur natürlich für die deutsche Kulturpolitik auch zentral. Da setzt setzt man jetzt darauf, dass es einen Erinnerungs- und Begegnungsort im Gedenken an die Opfer der Besatzung Polens und auch die wechselvolle deutsch-polnische Geschichte geben soll. Man sieht sich dort auch gegenüber den europäischen Nachbarn in einer besonderen Verantwortung.
Also eine Stärkung ausdrücklich der Erinnerungskultur. Ich habe auch von der Bundesstiftung Industrielles Welterbe gelesen. Das war eine Anregung der Koalitionäre noch vor der Wahl, die, glaube ich, mit 50 Millionen hinterlegt werden soll. Insgesamt würden Sie zustimmen, wenn ich sage, eine starke grüne Handschrift mit liberalen Einsprengseln, Stichwort Zuwendungsrecht, Kreativwirtschaft und Ähnliches?
Ja, also das ist schon auffällig und ich vermute auch, dass sich das dann auch in den Personalien niederschlagen wird. Das ist im Koalitionsvertrag jetzt auch fixiert worden, dass die Position eines Staatsministers oder Staatsministerin, man weiß es ja noch nicht, an die Grünen gehen wird. Bislang war es ja eigentlich Tradition, dass diese Position von der Kanzlerpartei kam. Bislang war das wohl bekannt Monika Grütters von der CDU, der Abschied aus diesem Amt sicherlich nicht leicht fallen wird. Man weiß jetzt, welche Parteifarbe diese Position bekommen wird, aber man weiß noch nicht, welche Persönlichkeit sie eigentlich ausfüllen soll. Die Grünen möchten das morgen bekannt geben. Bislang gibt es ein wildes Personal- und Namenskarussell auch für die anderen Ressorts. Man weiß nur, wer es nicht machen wird. Carsten Broster, der Hamburger Kultursenator, der ist ja gehandelt worden und seit heute ist klar, er wird es nicht werden, weil es die falsche Parteifarbe ist.
Auskünfte zur Kultur im Koalitionsvertrag von unserer Hauptstadt-Kulturkorrespondentin Nadine Lindner waren das. Vielen Dank für diese Auskünfte zum Bereich Kultur im Koalitionsvertrag. Wer Angehörige hat, sagen wir, die in einer Klinik tätig sind, der weiß, dass latente Triage faktisch schon längst der Fall ist. Und damit kommen wir zum nächsten wichtigen Thema: Belegung von Intensivbetten durch ungeimpfte Covid-Patienten führen zu Verschiebungen anderer OPs. Behandlungsbetten fehlen, die Überlastung ist längst da. Das hat nichts mit Ausgrenzungsrhetorik zu tun, es gehört zur ganzen Wahrheit in diesen Corona-Pandemietagen. In ethischen Fragen darüber, wer nun bevorzugt zu behandeln sei, da scheinen sich die Fairness und die Effizienz gelegentlich zu widersprechen. Mit der Bonner Philosophieprofessorin Annette Dufner habe ich darüber gesprochen. Sie ist Verfasserin des Buches »Welche Leben soll man retten?« Lassen Sie uns also zunächst mit Vorurteilen aufräumen. Der naive Geist würde ja im Katastrophen- oder Konfliktfall vielleicht sagen wir bei einem Seilbahnunglück, einer Brandkatastrophe oder vielleicht weniger dramatisch einem Sportunfall, lassen Sie uns erstmal die größtmögliche Zahl an Menschen mit hoher Lebenserwartung, also vermutlich junge Menschen, retten. Die Medizinethikerin wird doch sicher sagen, so geht das bitte schön nicht, das ist nicht richtig, oder?
Ja, das hat große Nachteile. Also man kann das natürlich theoretisch fordern. Das wurde auch schon getan im Rahmen der Pandemie. Es stand eine Zeit lang in einer Handlungsempfehlung für italienische Intensivmedizinerinnen und Mediziner. Man würde, wenn man das täte, versuchen, die größtmögliche Anzahl an zusätzlichen Lebensmonaten oder Jahren für das Gesamtkollektiv aller Patienten aus den begrenzten Ressourcen quasi herauszuholen. Der große Nachteil dabei ist aber natürlich, dass das bedeuten würde, dass man jüngere Menschen geradezu kategorisch vorziehen müsste, weil ja bei jeder jüngeren Person, die gerettet würde, naturgemäß recht viele zusätzliche Lebensjahre generiert werden würden. Das heißt, man müsste ältere Menschen geradezu kategorisch zurückstellen und hätte dann eine Form von Altersdiskriminierung im System. Es gab ja im März letzten Jahres auch eine Diskussion darüber. Viele werden sich erinnern. Und der Tenor war, dass wir das in Deutschland so nicht möchten. Alter sollte also das chronologische Alter sollte keine allein entscheidende Rolle spielen, kein hartes Ausschlusskriterium sein. Und ja, es gibt noch weitere Probleme im Grunde einer solchen Position. Man müsste nicht nur ältere Menschen zurückstellen, sondern auch manche Menschen mit Behinderungen, die aufgrund ihrer Behinderung möglicherweise eine niedrigere Lebenserwartung haben. Und das wäre dann sogar eine Form von Diskriminierung gegen behinderte Menschen.
Ich höre da schon raus, ganz wichtig ist Diskriminierungsvermeidung, also Behandlungsausschlüsse vermeiden, wenn wir es denn irgendwie mit der Gerechtigkeit in der Demokratie als Gesellschaft der Gleichberechtigten ernst nehmen. Lassen Sie uns auf konkrete Fälle kommen. Immer wieder ist davon zu lesen, heute auch im Feuilleton-Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung groß, dass wir schon längst so etwas wie eine weiche Triage oder eine latente haben. Was heißt das und wie kommt das? Ganz einfach, die beatmungspflichtigen Covid-19-Patienten benötigen oder verbrauchen die Beatmungsgeräte, Operationen werden verschoben, Krebs, Transplantationsoperationen, Endometriose, viele andere normale Dinge. Was tun, also einfache, aber große Frage, Frau Preußer-Dufner, was tun bei knappen Ressourcen?
Ja, was tun bei knappen Ressourcen? Es wurde ja im März vergangenen Jahres für diesen etwaigen schlimmen Fall der Überlastung auf den Intensivstationen schon eine Empfehlung für Intensivmedizinerinnen und Mediziner erarbeitet von verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften, einschließlich der Akademie für Ethik in der Medizin. Und dort steht drinne, dass im etwaigen Überfüllungsfalle auf die Erfolgsaussicht der Patientinnen und Patienten geachtet werden sollte, sodass Personen, bei denen eine Behandlung geradezu aussichtslos wäre, dann quasi zurückgestellt werden sollten. Es ist damit zu rechnen, dass weiche Formen der Triage eigentlich schon stattfinden. Wir haben ja alle in den Medien zur Kenntnis genommen, dass es in den Hotspots zum Teil keine Kapazitäten mehr gibt und Patientinnen oder Patienten zum Teil hunderte von Kilometern in das nächste Krankenhaus mit Kapazitäten transportiert werden müssen. Was da einfach stattfindet, ist, dass irgendjemand dafür ausgewählt wird, der nicht mehr die optimale Behandlung erhält. Wenn jemand mit beträchtlichen Atemwegsbeschwerden so weit transportiert werden muss, ist das natürlich nicht mehr das, was wir als optimale Behandlung bezeichnen würden. Und theoretisch ist es längst denkbar, dass ja eine Situation vorkommt, in der die Medizinerinnen und Mediziner entscheiden müssen, wer der Neuankömmlinge diesen langen Weg auf sich nehmen muss. Und das ist dann sozusagen eine weiche Triage-Entscheidung. Triage bedeutet ja in der Regel auch nicht, dass, oder nur im aller schlimmsten Falle, dass manche Personen gar keine Behandlung mehr erhalten. Hoffentlich werden wir ein solches Szenario nie sehen. Viel realistischer ist ein Fall, in dem nicht mehr alle eine optimale Behandlung erhalten oder im zunehmend drastischeren Falle dann vielleicht nur noch eine palliativmedizinische Behandlung.
Höre ich da richtig raus, dass Sie zustimmen würden, wenn man sagt, gegenwärtig Ende November haben wir in, sagen wir, in Teilen von der Bundesrepublik, in Sachsen, Bayern oder anderen Landesteilen, haben wir durchaus den akuten Fall einer sogenannten weichen oder latenten Triage?
Das könnte man so sagen, ja. Das ist ein Schreckenswort, aber das kann man so sagen. Damit ist gesagt, dass nicht mehr jeder eine optimale Versorgung erhält, weil 200 Kilometer Transport meines Erachtens keine optimale Versorgung mehr sind.
Sie haben damit begonnen, klarzumachen, dass es sowas gibt wie illegitime Lebenswerturteile. Wir werden zunehmend vor solche Fragen gestellt, mit der Ausdehnung auch der Lebensspanne. Werden solche Gerechtigkeitsverteilungsfragen zunehmen? Was denken Sie?
Davon bin ich eigentlich überzeugt. Ich glaube, dass wir im Augenblick eine Situation haben, die in verschiedenen Hinsichten sehr modern, sehr zeitgenössisch und auch zukunftsweisend ist. Wir haben eine Situation, in der kollektive Prozesse und Entscheidungen dazu führen, dass beträchtliche Schäden entweder entstehen oder verhindert werden. Und wir haben eine Situation, in der in großem Umfang mit Wahrscheinlichkeiten agiert werden muss. Also wir müssen Risikoabwägungen treffen. Und das sehe ich auf jeden Fall insbesondere im Rahmen des Klimawandels und der Globalisierung weiterhin auf uns zukommen. Und wie Sie schon ganz richtig sagen, ist im Grunde genommen auch die Veränderung der Altersstruktur hier in Deutschland ein Faktor, der das möglicherweise weiterhin mit sich bringen wird.
Nicht wenige Klinikchefs sagen, ja, wir müssen gegenwärtig Entscheidungen treffen, die wir nicht hätten treffen müssen oder anders gesagt, die vermeidbar gewesen wären, wenn Impfeinsicht, Solidargedanke und so weiter ausgeprägter werden. Also wir haben eine ziemlich ungleiche Lastenverteilung. Ich möchte zum Schluss nochmal auf was kommen, was ich bei Ihnen gelernt habe, wo ich dachte, naja, das mit der Effizienz, das ist zu kurzsichtig gedacht, das ist so ein bisschen utilitaristisch auf Zweck und Nutzen, ein bisschen zu kurz gesprungen. Aber ich, wenn ich Sie richtig verstehe, muss Effizienz im Urteil nicht schlecht sein oder anders gesagt, es muss nicht nachteilig sein, wenn ich das Wohl der vielen im Blick habe, oder?
Das sehe ich schon so. Ich glaube, dass ethische Positionen überzeugender sind, wenn sie das Wohlergehen der Menschen mit berücksichtigen und gewichten. Und dass es durchaus vertretbar ist, in eng umgrenztem Rahmen zu sagen, das Wohl einer größeren Anzahl an Personen ist an der Oberfläche der Dinge erst einmal mehr wert als das Wohl einer Einzelperson. Ja, insofern würde ich sagen, utilitaristisches Denken ist problematisch, weil es nicht intrinsisch verteilungssensitiv ist. Aber alternative ethische Positionen sollten, wenn sie überzeugend sein möchten, der Beförderung des Wohlergehens der Menschen und der Patientinnen und Patienten nichtsdestoweniger einen hohen Stellenwert einräumen.
Und für sowas haben Sie ein schönes Fremdwort, das ich gelernt habe. Sie nennen sowas interpersonelle Aggregation, richtig?
Im Grunde genommen ja.
Ja. Die Philosophin und Medizinethikerin Annette Dufner war das zum Thema der weichen oder latenten Triage. Die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, sie hat sich viele Jahre lang nur im akademischen Raum vollzogen. Eine neue Generation von Museumsdirektoren, die öffentlichen Debatten sowie Protestbewegungen führen auch dazu, dass Völkerkundemuseen teils umbenannt werden, sich dem Thema kolonialer Raubkunst widmen und teilweise auch Rückgaben vornehmen. Das Afrika-Museum in Tervuren bei Brüssel geht in einer neuen Sonderschau einem besonders dunklen Kapitel nach, nämlich den Völkerschauen, auch Menschenzoos genannt. Und die Ausstellung, die heißt So Humain, die Anja Reinhardt für uns dort gesehen hat. Wie wird das veranschaulicht, habe ich sie gefragt.
Es gibt große Plakate, die zum Beispiel Rassentheorien erklären wollen. Und wenn man sich das heute anguckt, dann wirkt das auch in der Tat, also auf der einen Seite bestürzend, auf der anderen Seite lächerlich, weil wir wissenschaftlich natürlich ganz anders denken jetzt auch. Den stärksten Eindruck macht diese Ausstellung allerdings, bevor man sie überhaupt betreten hat. Das ist zwar Teil der Ausstellung, aber man geht erstmal an einer langen weißen Wand vorbei und an dieser weißen Wand sind die Städte aufgelistet und die Jahreszahlen, in denen Völkerschauen stattgefunden hat. Und das ist tatsächlich auch ein doch ziemlich erschütternder Eindruck, weil es waren sehr viele Völkerschauen und es sind sehr viele Jahreszahlen. Sie haben im Prinzip überall in Europa stattgefunden und auch in Nordamerika, also Städte wie Paris, London, Berlin, Dresden, Köln, Frankfurt, überall haben diese Menschenzoos stattgefunden.
Es hatte, wenn ich es richtig weiß, so um 1900 mit den Weltausstellungen so einen Höhepunkt auch in den Metropolen der Welt. Sie haben es gesagt, das Afrika-Museum in Tervuren hat sich neu aufgestellt vor wenigen Jahren. Wie reiht sich die Sonderschau in deren übriges Programm ein?
Also hier schließt sich gewissermaßen ein ziemlich trauriger Kreis, denn das Afrika-Museum, das wurde gebaut nach der Völkerschau von 1897, also dort, wo das Museum, das wirklich ein imposanter Bau ist, heute steht, da standen damals drei nachgebaute afrikanische Dörfer, in denen Kongolesinnen und Kongolesen ihr Leben nachspielen mussten, also wie im Zoo eben. So sah die Kolonialpropaganda des belgischen Königs Leopold II. Aus und 7 von diesen 200 Menschen insgesamt waren es, sind wegen der schlechten Bedingungen dort gestorben. Die Geschichte wurde ziemlich spät aufgearbeitet. Bei der Neukonzeption des Museums spielte sie glücklicherweise dann doch eine große Rolle, ebenso wie bei dieser Ausstellung, wo gezeigt wird, dass der Tod der so ja, ausgestellten Menschen von den Organisatoren billigend in Kauf genommen wurde. Also es ist auch eine Auseinandersetzung des Museums mit der eigenen Geschichte, die seit der Neukonzeption 2018 auch nochmal vertieft wurde. Und wenn man durch diese ständige Ausstellung dann geht, was man unbedingt tun sollte, dann gibt es dort nun auch noch ein paar zusätzliche Interventionen, wie sich das nennt, die sich zum Beispiel mit den alten verherrlichenden Skulpturen oder Inschriften auseinandersetzen. Also diese Inschriften sagen in der Summe, Europa bringt Afrika die Zivilisation. Man sollte in dem Zusammenhang auch noch mal erwähnen, dass bei der Weltausstellung 1958, für die das berühmte Atomium gebaut wurde, was sicherlich einige kennen, wo der Architekt Le Corbusier mit dem Komponisten Edgar Varèse und dem Architekten und Musiker Yannis Xenakis einen ganz futuristischen Bau zeigte, wo also alles in die Moderne wies, auch noch Menschen ausgestellt wurden. Dieses Village Indigène, wie es hieß, das wurde nach Protesten dann abgebrochen. Und in Berlin gab es die letzte Völkerschau immerhin auch noch im Jahr 1952.
Entgeht die Ausstellung der Falle oder dem Versuch, durch Ausstellen das Thema ein zweites Mal zu exotisieren?
Ja, das ist in der Tat eine nicht ganz so einfache Gratwanderung, die aber letztlich durch die große Theorielastigkeit dieser Ausstellung, finde ich, dann doch gelingt. Also die Frage bei so einer Schau ist ja immer, wie zeigt man oder was zeigt man von so einer menschenfeindlichen Ideologie? Will man die Bilder von der Exotisierung nochmal reproduzieren? Am Ende, finde ich, ist es keine Reproduktion, die da stattfindet, sondern es wird eben die Frage aufgeworfen, wie gehen wir mit unserer Geschichte um? Aufschlussreich ist zum Beispiel das Kapitel zur Rassentheorie, das hatte ich eben schon mal angesprochen, mit der die Kolonialmächte letztendlich ihr Handeln rechtfertigt haben. Zu sehen sind hier eben diese großen Plakate, da werden Menschen eingeteilt in Hautfarben und Typenmerkmale wie Augenformen. Und auch die Kraniometrie, die spielt eine Rolle, die vermeintlich wissenschaftliche Vermessung des Schädels, das hat sich am Ende als ja, theoretische Räuberpistole entpuppt. Ich möchte aber noch eine Sache sagen, auch wenn diese Ausstellung sehr viel mit dem Afrika-Museum als Ort zu tun hat und der spezifisch belgischen Kolonialgeschichte, die natürlich auch unglaublich brutal war, hier wird auch gezeigt, wie zum Beispiel der Hamburger Karl Hagenbeck in Menschenzoos ausgestellt hat, übrigens nicht nur Afrikaner, und wie er mit Menschen gehandelt und damit viel Geld verdient hat. Karl Hagenbeck steht ja heute für den sehr beliebten Tierpark in Hamburg, der immer noch in Familienbesitz ist. Und die sagt pressetauglich, diese Geschichte muss natürlich aufgearbeitet werden. Passiert ist allerdings nicht so viel bislang.
Sagt Anja Reinhardt. Sie sah So Humain in Tervuren, das Afrika-Museum, im Museum nahe bei Brüssel. Die Kulturmeldungen fehlen, Henning Hubert hat sie.
Aus Lockdown Salzburg ist heute eine Personalie zu vermelden. Die Salzburger Festspiele haben ab 1. Jänner eine neue Präsidentin. Christina Hammer heißt sie und löst die legendäre, seit 1995 amtierende Helga Rabel-Stadler ab. Das Kuratorium der Salzburger Festspiele hat die Marketing-Expertin einstimmig bestellt, laut Pressemeldung eine deutsche Schrägstrich-Schweizerin mit langjährigem Bezug zu Salzburg. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs mit seiner Einschätzung.
Die Personalie ist doch ziemlich überraschend. Man ging davon aus, dass die Nachfolge von Helga Rabel-Stadler jemand wird, der ihr sehr verbunden ist, der auch in Salzburg in Österreich sehr vernetzt ist. Man ging davon aus, dass es eine Österreicherin wird, eine ÖVP-Politikerin. Helga Rabel-Stadler hat auch ein Parteibuch dieser konservativen Partei. Alles ist nun anders. Christina Hammer ist Juristin, ist Deutsche. Sie lebt und arbeitet in der Schweiz und führt ihr Unternehmen Hammer Solutions. Und da geht es im Wesentlichen um Marketing und um Luxusmarken, die sie betreut und voranbringen will. Das ist eine etwas eigenwillige Wahl, die vielleicht auf Nummer sicher gehen möchte, indem man eben eine absolute Marketing-Expertin nimmt, um damit die Salzburger Festspiele auch in die Zukunft zu führen.
Die Einschätzung von Jörn Florian Fuchs. Immer mehr Bühnen, wie zum Beispiel die in Hessen, führen gerade 2G+ ein. Ungeimpfte sind dadurch vom Kulturleben ausgeschlossen. Alle anderen müssen sich frisch auf Corona, auf Covid-19 testen lassen. Das Land Brandenburg setzt im Kulturbereich auf 2G ohne Plus und sendet parallel ein Zeichen. Laut Kulturministerium wird ab Samstag ein Impfbus auf Impfkultur sein und landesweit Theater, Konzerthäuser, Museen, Galerien und soziokulturelle Zentren ansteuern. Mit der Aktion will das Ministerium ein niederschwelliges Impfangebot machen. Die Nachfrage sei groß, heißt es aus Potsdam. Griechenlands Premierminister Mitsotakis hat abermals die Rückgabe der Teile des Parthenon-Frieses aus dem British Museum gefordert. Anlass ist diesmal eine Umfrage in Großbritannien, wonach sich die Mehrheit der Befragten für die Rückgabe der Friesteile an Griechenland ausspricht. Mitsotakis twitterte heute: Es ist Zeit, das Richtige zu tun und die Parthenon-Friesteile zu vereinigen. Das befürworten die Briten. Athen fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe der Skulpturen. Sie sind seit 1816 im Besitz des British Museum. Sie auf der Akropolis abbauen lassen und danach verkauft, hatte der damalige britische Botschafter in Griechenland, Elgin.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Michael Kühler dankt für Interesse daran. Die nach uns folgende Sendung Information am Abend nach den ausführlichen Nachrichten natürlich. Sie widmet sich ausschließlich dem Koalitionsvertrag. Ihnen einen guten Abend.